Kompost wird es gehen. Ich teile jetzt gleich meine Präsentation. So. Sagt einfach Bescheid, falls irgendwas ruckelt oder ihr nicht gut sehen könnt, falls ich irgendwas verändern oder verbessern kann. Genau. Wie schon gesagt, danke für die Einladung und danke für die schöne Vorstellung. Ich bin Julia Grillmeier. Ich arbeite eben an der Kunstuniversität in Linz, an der Kulturwissenschaft. Mein Hintergrund ist in der Literaturwissenschaft und ich arbeite inzwischen eben als unabhängige, sozusagen Academic, also an der Uni und als Journalistin und Wissenschaftskommunikatorin. Und Transhumanismus, Posthumanismus und Kompost, beziehungsweise vielleicht auch Kompostismus in dem Kontext, haben mich vor allem auch in der Lehre beschäftigt, beziehungsweise in der Wissenschaftskommunikation, beziehungsweise im Zusammenhang mit meiner Forschung zu Science Fiction. Das heißt, in dieser Veranstaltungsreihe, in dem Kontext, möchte ich gleich so vorweg nehmen, sozusagen, dass ich komme nicht von Soziologie oder politischer Theorie, sondern auch von diesem Science-Fiction, quasi literaturwissenschaftlichen Forschung zu diesem Thema. Und da hat mich aber auch genau, was ihr jetzt auch eingangs über die Reihe gesagt habt, bewegt, eigentlich mich damit näher zu beschäftigen, nämlich welche Aspekte aus diesen Ismen, also aus dem Transhumanismus, dem Posthumanismus und dem Kompostismus in der Science Fiction aufgegriffen werden und auch umgekehrt, wie die Science Fiction, die ja doch eine quasi mächtige Popkultur ist, auch diese Diskurse prägen. Das heißt, das ist so meine Richtung, aus der ich komme. Und genau, können wir dann auch in der Diskussion gerne noch quasi in die Richtung gehen, die dann euch interessiert. PS, ich werde zwar ein paar GIFs hier drin haben, die sind von dem russischen Animationskünstler Sascha Swirsky, der macht gerade eine Residency in Wien und macht immer so Körperverwandlungsanimationen. Vielleicht werde ich in den kommenden paar Minuten mal erstmal versuchen, diese Begriffe Post und auseinander zu klauben. Und zu definieren, beziehungsweise auch zur Diskussion zu stellen, was denn mit diesen Begriffen heute noch anzufangen ist und wie sich die zu anderen zeitgenössischen Diskursen und Realitäten verhalten. Und abschließend werde ich dann auf den Kompostismus zu sprechen kommen und versuchen zu erläutern oder darüber nachzudenken, inwiefern der eine Abkehr ist eigentlich vom Trans- und Posthumanismus, beziehungsweise aber auch eine Weiterführung des posthumanistischen Denkens sein könnte, jetzt von der Philosophie her gedacht. In all diesen Ismen taucht die Frage auf, nach dem, was ist denn der Mensch, beziehungsweise das Menschliche, was macht den Menschen aus und ganz zentral auch, gibt es überhaupt den Menschen, beziehungsweise eine Reflexion darüber, wen meinen wir denn damit, wenn wir sagen, der Mensch? Auch diese Frage nach dem Platz des Menschen in einer mehr als menschlichen Welt, beziehungsweise ja, vielleicht auch in einer Kosmologie, taucht dabei immer wieder auf. Und auch die Frage, was denn das alles mit, Moment, ich lasse noch ein paar Leute hinein. Und auch diese Frage, was denn das alles mit Technologie zu tun hat, genau, wird in all diesen Ismen auf unterschiedliche Weise behandelt. Und ich werde in der folgenden circa 40 Minuten oder halben Stunde so ein paar Aspekte aus diesen Ismen herausziehen und dabei auch auf einige Klassiker eingehen. Und vieles davon kennt ihr wahrscheinlich auch, aber ich hoffe, dass doch in dieser Zusammenstellung für euch was Interessantes dabei ist, vielleicht auch was Neues dabei ist und so ein paar Fäden vielleicht nochmal deutlicher werden, wenn man diese drei Begriffe zusammennimmt. Beginnen möchte ich zunächst mit dem Transhumanismus und der Frage, was versteht man denn unter diesem Trans im Transhumanismus? Die Häufigste Erklärung ist, dass das von der Transition kommt, also von einer Transition, von einer Veränderung hin zu etwas. Und das wäre dann eine Veränderung des Menschen bzw. der menschlichen Spezies hin zu einer posthumanen Gesellschaft, hin zu posthumanen Körpern. Das heißt, der Transhumane ist ein Übergangsstadium, wenn man so will, in Richtung eines neuen Menschen unter Anführungszeichen, einer neuen Spezies, die so unterschiedlich wäre, dass sie eben nicht mehr Mensch heißen würde, aber sich doch in irgendeiner Weise zum Menschen verhält und sich aus dem Menschlichen entwickelt hat. So ganz die allgemeine Definition und vielleicht auch die wertfreiere Definition, aber so wertfrei ist das natürlich nicht. Die transhumanistische Bewegung, wenn man das jetzt so als Gruppierung und auch als ja, vielleicht auch Ideologie verstehen möchte, die transhumane oder transhumanistische Bewegung, die hat schon konkrete Vorstellungen davon, was dieses posthumane sein soll und diese posthumane Körper sein soll. Und da fällt oft der Begriff des Human Enhancements. Das heißt, die Idee ist immer eine Verbesserung. Und wie dann genau so eine Verbesserung aussehen könnte, beziehungsweise was es heißt, den menschlichen Körper und Geist zu verbessern, darum geht es den Transhumanisten, beziehungsweise das kann man sich auch weiterhin fragen, auch wenn man diesen Diskurs verfolgt. Das bleibt nämlich recht allgemein, sage ich jetzt mal, und zwar durch die ganze Geschichte des Transhumanismus bis heute. Ich komme jetzt zu einem Vertreter vielleicht eingangs des neueren Transhumanismus. Ich werde dann gleich ein bisschen mehr über die Anfänge der transhumanistischen Bewegung sagen, die in den 80er Jahren angesiedelt ist, des 20. Jahrhunderts. Man kann solche Ideen der Verbesserlichkeit des Menschen natürlich noch viel früher in der Philosophie finden und auch in der Politik finden. Aber so als transhumanistisch auch so bezeichnet, würde ich die Hochzeit so in den 80er Jahren des 20. Jahrhunderts, also in den 1980er Jahren ansetzen. Ich möchte aber gern mit Nick Bostrom beginnen, der ein Philosoph ist, der seine Karriere in Oxford gemacht hat, der sich inzwischen nicht mehr mit der transhumanistischen Bewegung identifiziert, der aber bis in die 2010er Jahre und so ab den 90er Jahren eigentlich wirklich eine wichtige Stimme da drin war und auch wirklich einer der intellektuellsten Vertreterinnen dieser Transhumanistinnen. Und der hat 2008 einen Aufsatz geschrieben mit dem Titel Why I Want to Be a Post-Human When I Grow Up. Also warum ich posthuman werden will, wenn ich groß bin. Und dieser Text, der dann auch republiziert wurde, also zum Beispiel hier 2013 im Transhumanistischen Reader, der fasst, finde ich, ganz gut zusammen, was unter transhumanistischer Philosophie verstanden wird. In so einer ganz allgemeinen Definition gibt Bostrom einmal an, dass der Posthumane mindestens auf einem Gebiet dem derzeitigen Menschen weit überlegen sein sollte in seinen Fähigkeiten. Und auf einem der drei Gebiete, die er anführt, das ist Health Span, also ein langes und vor allem langes gesundes Leben. Also diese Idee, länger und potenziell unendlich und gesund zu leben, ist ja ganz stark im Transhumanismus. Dann Cognition, also alles, was intellektuelle Fähigkeiten betrifft, Erinnerung, Analyse, Möglichkeiten, so quasi sich der Vernunft zu bedienen, wenn man so möchte, Aufmerksamkeitsspanne, aber auch sowas wie eben Musik zu genießen, Humor, Erotik, das zählt ja alles zur Kognition und das könnte eben auch so unglaublich verbessert werden im posthuman werden. Und dann auch interessanterweise Emotion. Und zwar ist da immer ganz wichtig, dass die Idee ist, man fühlt unglaublich viel, aber appropriate. Also man hat angemessene Affekte im Leben. Und genau, also es heißt nur sehr viel mehr sozusagen Fähigkeiten auf diesen Gebieten als ein derzeitiger Mensch. Viel konkreter wird es jetzt auch gar nicht, Spoiler, aber Nick Bostrom gibt ein ganz interessantes, fast wie ein Szenario oder so eine Einfühlungsübung, wie es denn wäre, wenn man jetzt schon posthuman wäre. Und ich würde mir gerne die Zeit nehmen, da so eine Passage aus diesem Essay zu zitieren, um Ihnen auch einen Eindruck zu geben, quasi von dem Stil, den er da benutzt. Ich zitiere das jetzt mal. You feel stronger, more energetic and more balanced. Your skin looks younger and is more elastic. You also discover a greater clarity of mind. You start seeing connections that eluded you before. You are able to sprinkle your conversation with witty remarks and poignant anecdotes. Your friends remark on how much fun you are to be around. Your experiences seem more vivid. You continue to find gossip magazines you used to read amusing, but you discover that you can get more out of reading Proust and nature. You begin to treasure almost every moment of your life. You have just celebrated your 107th birthday, and you feel stronger than ever. Each day is a joy. Also das liest sich wie eine Werbung und es ist ein bisschen schwierig für mich, das ernst zu lesen, aber das ist durchaus ernst gemeint. Das ist sozusagen durch die Augen eines posthuman gewordenen. Alles ist großartig, man ist unterhaltsam, kann sich besser unterhalten, kann besser denken, ist gesünder, man ist 170 Jahre alt und fühlt sich großartig. Das posthumane Wesen, das Bostrom sich vorstellt und das die Transhumanistinnen immer wieder porträtieren, ist also gesund, geistig und körperlich immer fit, aktiv und stark, hat angebrachte Emotionen, ist eben, fühlt alles sehr stark, aber ist von Vernunft geleitet. Und ich möchte auch darauf hinweisen, dass ich auch diesen Artikel so bezeichnend finde, auch wegen diesem Titel, Why I Want to Be Posthuman When I Grow Up. Dieses Großwerden, das ist auch ein ganz, sag ich mal, klassischer und ganz fundamentaler Zug von diesem Transhumanismus, dass das als natürliche Evolution verstanden wird. So quasi wie erwachsen werden, wird man dann posthuman in dieser Transition. Nur ist diese Evolution sozusagen jetzt nicht mehr natürlich im Sinne von biologisch, sondern technologisch, aber sie ist noch immer logisch, so ein logischer Telos. Und da ist insofern auch ganz klar, dass die Verbesserung nicht definiert werden muss, sondern das ist total sozusagen dargestellt als der logische nächste Schritt und das, was nur alle quasi wollen können wollen. Und das Beste ist natürlich, als Transhumaner muss man auch nicht auf die Evolution warten im Sinne von, bis unsere Kinder und Kindeskinder dann posthuman werden, sondern wir können das selbst bereits werden. Und meistens wird das dann dargestellt durch quasi einen einfachen Eingriff, der uns körperlich und geistig verändert, aber ganz wichtig, uns trotzdem auch in gewissermaßen uns selbst bleiben lässt. Das heißt, wir behalten unsere Identität. Wie stellen sich das die Transhumanen vor? Auch das ist nicht ganz klar. Beziehungsweise ist es heute nicht ganz klar. Dazu lohnt sich vielleicht ein Blick auf diese Seite von der World Transhumanist Association, die hat Bostrom auch mitgegründet, ist Ende der 90er Jahre. Inzwischen heißt diese Non-Profit-Organisation Humanity Plus, spricht aber nach wie vor von Transhumanismus. Und auch auf der Webseite steht auch nur wieder sehr abstrakt, man will Menschsein verbessern. We want people to be better than well. This is the goal of transhumanism. Und dann, wenn man so ein bisschen weiterliest, steht noch sowas wie, viele ihrer Mitglieder machen Yoga und viel Sport und ernähren sich super und meditieren. Aber jetzt, was jetzt die, sozusagen die eine Antwort gibt es da nicht und auch konkret technologische, konkrete Anwendungen, obwohl man, wie man auch in dieser Aufmachung sieht, das sehr stark auf neue Technologien setzt, sind eigentlich nicht am Horizont. Wenn man jetzt durch den Twitter-Feed von dieser Organisation scrollt, dann findet man auch nicht so wahnsinnige Antworten auf diese Frage. Es gibt eben Vitamine, um besser denken zu können. Es gibt ein bisschen ominöse Treffen to defeat death, also irgendwie um den Tod auszukommen. Da geht es auch sehr oft um Nahrungsergänzungsmittel. Und zum Beispiel Natasha Bittermore taucht auch immer wieder auf. Die ist auch seit den 90er Jahren eine ganz zentrale Figur und ist auch ganz interessant, weil die eigentlich aus der Kunst kommt. Und die spricht auch sehr viel über Longevity, also ein langes Leben. Da geht es auch ganz viel um Ernährung, aber auch durchaus mal um sowas wie sich chirurgisch einfrieren lassen und so weiter. Natasha Bittermore hat sich früher die Transhumanen so vorgestellt. Das ist einer ihrer sozusagen künstlerischen Interpretationen auch des Posthumanen nach der Transition. Und heute ist das eben ein bisschen anders als in den 1980er Jahren oder 90er Jahren, aus denen diese Zeichnung stammt. In den Anfängen und in gleichzeitig dieser Hochzeit des Transhumanismus in den 1980er Jahren, da hatte man schon noch eine klarere Vision, wie dieses Posthumanwerden aussehen könnte. Und man muss sich auch vorstellen, natürlich, da ist Aufkommen der Computertechnik, das Internet kommt auf und man kann sich sehr schnell vorstellen, dass der Mensch durch die Verschmelzung mit der Maschine transhuman wird. Das heißt, diese Geschichten sind nur, um auch uns nochmal in Erinnerung zu rufen, vielleicht, dass diese Ideen noch immer existieren. Aber zumindest ich, wenn ich Transhumanismus höre, verbinde ich das sehr schnell rück mit diesen Anfängen in den 1980er Jahren. Und vielleicht können wir auch dann in der Diskussion noch ein bisschen näher darauf eingehen, wo das so die Genealogien liegen oder die Verbindungslinien. Und mit dieser Idee der Verschmelzung zwischen Mensch und Maschine, das posthumane Zeitalter anzubrechen, wird ganz einflussreich dieses Buch verbunden aus 1988, das auch wirklich ganz zentral die Science Fiction geprägt hat. Das ist von einem Robotikspezialisten, Hans Moravec. Und der beschreibt hier in Mind Children, wie künstliche Intelligenzen den Menschen überholen könnten und wie wir uns als Menschen weiterentwickeln sollten, um Schritt zu halten. Und da gibt es ein Szenario in diesem Buch, das dann ganz berühmt wurde, nämlich das sogenannte Mind Uploading. Das gibt es natürlich in anderer Form auch schon woanders, aber Moravec schreibt das wirklich sozusagen als Szenario, als eine mögliche Technologie und er stellt sich das so vor, dass ein Roboterchirurg das menschliche Gehirn Scheibchen für Scheibchen abträgt und scannt und es in einer digitalen Simulation und in einem neuen Körper nachbaut. Und am Ende hört sich das dann so an: Eventually, your skull is empty and the surgeon's hands rest deep in your brainstem. Though you have not lost consciousness or even your train of thought, your mind has been removed from the brain and transferred to a machine. The computer simulation has been disconnected from the cable leading to the surgeon's hand and reconnected to a shiny new body of the style, color, and material of your choice. Your metamorphosis is complete. Das heißt, da ist wirklich auch von Metamorphose die Rede. Das heißt, diese Transition vom Humanen zum Posthumanen durch diese Maschinenwerdung. Die Wikipedia konsultierend stellen sich die Transhumanisten den menschlichen Geist also eher so vor. Körper und Geist, das wird auch in diesem Szenario ganz deutlich, sind ganz einfach zu trennen und das Denken bzw. die Ratio macht eben den Menschen aus. Der Körper ist nur einer von vielen möglichen Behältern, der auch nicht wirklich einen Einfluss auf das Denken hat, also so ein klassisches cogito ergo sum. Daraus ergibt sich auch die ausgesprochene gewissermaßen Körperfeindlichkeit des Transhumanismus, beziehungsweise das Bestreben, den Körper möglichst loszuwerden. Also Moravec spricht an einer Stelle zum Beispiel von seinem Jelly-like Body, also fast schon wie so eklig, ich bin irgendwie so wabbelig und fleischlich und werde jetzt von diesem Roboter erlöst. Und das ist auch was, was sich mehr oder weniger extrem wirklich durch diese transhumanistischen Diskurse sehr stark durchzieht. Inzwischen wird diese Idee des Mind Upload und dieses gemeinsame Evolvieren mit künstlichen Intelligenzen weniger unter dem Begriff Transhumanismus verhandelt, sondern unter dem Begriff technologischer Posthumanismus. Das ist ja verwandt mit dem Transhumanismus. Hier geht es aber eben nicht wirklich darum, den menschlichen Körper zu verbessern, also robuster, gesünder, gescheiter zu machen, wie auch immer das dann geschehen soll, sondern der technologische Posthumanismus geht davon aus, dass bald die sogenannte Singularität kommt. Und das ist auch ein wichtiger Begriff in diesem Diskurs. Die Singularität meint also, dass echte künstliche Intelligenzen bald Realität sind, also künstliche Intelligenzen, die aber dementsprechen, was wir uns unter menschlicher Intelligenz vorstellen und die lernfähig sind und die so schnell lernen können, dass sie sich exponentiell schlauer werden und dann so eine eben Intelligenzexplosion stattfindet. Und Singularität steckt doch immer so einen Horizont ab, hinter dem man nicht wirklich blicken kann. Das heißt, die Idee ist, wir können uns gar nicht vorstellen, was diese Maschinen dann vermögen werden und was sie tun werden und auch was sie mit uns machen werden. Also die Posthumanen auch in diesem Szenario sind, wenn man so will, nicht unbedingt wir, sondern die Geister in den Maschinen, die wir erzeugen und die uns ablösen könnten, im Sinne von unserer Dominanz im Bewohnen des Planeten ablösen könnten. So stellen sich das zumindest oft die Transhumanistinnen vor. Das ist übrigens auch das neue Forschungsfeld von Nick Bostrom. Der spricht von Superintelligenz und warnt vor unerwarteten Folgen, die eine solche auf uns haben könnte oder die eine Entwicklung einer Superintelligenz haben könnte. Und eine unerwünschte Folge, und darauf weist doch interessanterweise Hans Morawetz schon hin, könnte eben sein, dass die KIs uns zurücklassen, unter Anführungszeichen. Morawetz schreibt das wieder mit diesem Erwachsenwerden Symbolik, beschreibt das so, dass wir dann im Vergleich zu diesen Intelligenzen wie brabbelnde Babys dasitzen würden und die Maschinen sozusagen sind statt uns erwachsen geworden und haben uns zurückgelassen in der Evolution. Die Lösung für den technologischen Posthumanisten ist es, sich auf das gleiche Terrain mit den KIs zu begeben, nämlich in den digitalen Raum und sich dort weiterzuentwickeln. Was also wichtig ist, sind Mensch- und Maschinenschnittstellen, die uns erlauben, Maschinenintelligenz in irgendeiner Weise anzuzapfen oder anzuwenden. Und auch das klingt natürlich wie Science Fiction aus den 1980er Jahren, also es ist klassischer Cyberpunk. Aber abgesehen, dass all diese Leute, die gibt es ja noch und die sind ja auch noch immer da und machen mit, wenn man so will, so diesen transhumanistischen Politiken und Ideen ja auch Geld. Also man denke zum Beispiel prominentesterweise an Ray Kurzweil, der, um den ist es jetzt ein bisschen ruhig geworden, aber den gibt es ja auch noch, der berühmterweise ja hunderte Pillen am Tag geschluckt hat. Ich glaube, das macht inzwischen nicht mehr, aber quasi um die Singularität und vor allem auch die technologische Möglichkeit des Lebensverlängerns noch zu erleben. Das ist die Idee, soll man quasi jetzt alles dafür tun, noch länger zu leben, um das dann zu erleben, dass die Technologie uns das bescheren wird. Und der hat dann auch praktischerweise eine Nahrungsergänzungsmittelfirma, wo er all diese netten Produkte vertreibt, die uns dann angeblich länger leben werden lassen. Das heißt, diese Leute gibt es ja noch und die machen auch nach wie vor mit diesen Ideen Geld. Aber abgesehen von diesem Diskurs, der vielleicht auch heute so ein bisschen aus der Zeit gefallen wirkt fast, gibt es schon auch aktuell ganz ähnliche Ideen, die man durchaus transhumanistisch nennen kann, die aber mit einem zeitgenössischeren Ton daherkommen und vielleicht auch gar nicht so ganz klar immer dem zuzuordnen sind. Und dazu zählt für mich zum Beispiel, und das kennen Sie vermutlich auch alle, Elon Musks Firma Neuralink. Diese Firma bastelt ja gerade an einem Implantat, das erlaubt, Gehirn und Computer zu vernetzen, so einem kleinen Chip, der unter der Schädeldecke eingesetzt wird und der lernt, die elektrischen Signale, die von Neuronen produziert werden, zu interpretieren und in den Computer zu übersetzen sozusagen. Das heißt, man kann dann auch, also man kann einerseits das Gehirn zumindest gewisse Impulse auslesen, das wurde an Schweinen getestet und ein Makake hat mit diesem Neuralink-Chip auch schon ein Computerspiel. gesteuert. Das war auch ein YouTube-Hit. Was soll jetzt dieser Chip machen? Naheliegende Anwendungen sind medizinischer Art und Leute, die sich damit so ein bisschen ernsthafter beschäftigen, heben oft das hervor, dass zum Beispiel Menschen, die Wirbelsäulenbeeinträchtigungen haben oder noch neurologische Beeinträchtigungen haben, die Bewegungskontrolle über ihre Gliedmaßen wiedererlangen könnten durch solche Eingriffe. Wenn Elon Musk mit der Presse spricht über Neuralink, dann fallen natürlich aber auch gleich solche Ideen wie Sprachkenntnisse direkt ins Gehirn laden, Gedanken digital übertragen, Erinnerungen abspeichern. Also das ist sozusagen wirklich dann schon mehr in Richtung Mind Upload, wenn man so will, oder diese Idee der Schnittstelle. Und interessanterweise, was für mich dann so eine Verbindung war, war, dass Musk auch verspricht, dass diese Platzierung des Chips unter die Schädeldecke nicht mit einem menschlichen Arzt oder einem ärztlichen Eingriff erfolgt, sondern per Roboter. Das ist auch ein selbstentwickeltes Ding. Und das dauert nicht länger als eine Stunde, und er beschreibt das dann so in den Präsentationen. Sie kommen in der Früh rein, gehen zur OP, und am Nachmittag sind sie schon wieder draußen. Es ist nicht mal eine Vollnarkose nötig. It fits nicely into your skull. Und da ist man doch wirklich an diesen Robot Surgeon aus dem 1988er Szenario von Moravec erinnert. Auch Musk äußert immer wieder Ängste, wir würden von KIs zurückgelassen werden und müssten unsere eigene Evolution daher technologisch vorantreiben. Und Neuralink ist dann natürlich für ihn auch so quasi ein logischer Schritt. Interessanterweise, und ich lasse mich da auch gerne auch widersprechen, also falls das nicht Ihr Eindruck ist, aber ich würde sagen, der Begriff Transhumanismus und Posthumanismus taucht zum Beispiel in Bezug auf Neuralink kaum auf. Und meine These ist jetzt, dass man zumindest in der Selbstbezeichnung ja nicht unbedingt daran erinnert werden will, dass diese neueste aller neuen Technologien schon seit 50 Jahren erträumt wird und es ja auch die Strategie von Unternehmen wie Elon Musk ist, so tun, als wäre das erstens eine vollkommen neue Idee und zweitens, als wäre es gleich so weit. Also es gibt ja dieses großartige Videozusammenschnitt, der im Internet kursiert, wo Elon Musk so ungefähr seit 10 Jahren sagt, nächstes Jahr kommt das selbstfahrende Auto. Und das ist ja auch so eine Strategie, immer zu sagen, ja, wir sind gerade dabei, das zu implementieren. Und genauso würde ich das mit diesem Chip sehen. Und auch das würde ich gern anschließend zur Diskussion stellen, dass es ja auch daher die Einordnung dieser Diskurse, die dann um Elon Musk und Neuralink und all diese Geschichten entstehen, dass die auch deshalb so schwierig ist. Einerseits, weil das nicht mehr mit den gleichen Begrifflichkeiten operiert, aber auch, weil man das Gefühl hat, und das spreche ich auch als Science-Fiction-Forscherin sozusagen, weil ich glaube, da auch die popkulturelle Verarbeitung viel macht. Man hat einerseits das Gefühl, jetzt wirklich ist es schon sozusagen da. Und diese Technologien sind quasi schon dabei, sich zu implementieren. Und gleichzeitig, wenn man so ein bisschen zurückschaut und ein bisschen liest, erzählen einem das diese Leute auch schon seit Jahrzehnten. Das heißt, gleichzeitig gibt es so eine gewisse Müdigkeit am Technological Fix und der verliert auch an Glaubwürdigkeit, also dass die Technologie all diese Probleme lösen wird. Also jetzt die Probleme der Transhumanistinnen sind sowas wie, irgendwann wird unser Körper vergehen zum Beispiel. Das heißt, das ist auf einerseits verliert es an Glaubwürdigkeit und andererseits ist das nach wie vor, wie wir da ja auch sehen, noch sehr mächtig und da geht nach wie vor sehr viel Geld rein. Gleichzeitig möchte ich hier auch anmerken, dass all diese Diskurse, sei es jetzt um Neuralink, aber das ist jetzt wenig überraschend, aber auch die philosophischeren Diskurse rund um Transhumanismus und technologischen Posthumanismus kaum auf soziale und ökologische Themen eingehen. Das sind immer so Alibi-Absätze, wo dann heißt, ja, man würde das natürlich auch sozial durchlässig machen. Und wenn dann Leute zum Beispiel nachfragen, wer könnte denn aller von so einer Langlebe-Technologie profitieren? Wahrscheinlich nicht die gesamte Weltbevölkerung, wird das eigentlich kaum beantwortet. Das heißt, es wirkt auch auf diese Weise ja fast aus der Zeit gefallen. An dieser Stelle mache ich einen Cut und komme zum kritischen Posthumanismus, weil ich hatte so ein bisschen den Eindruck, wenn überhaupt noch von Posthumanismus in so einer affirmativen Weise gesprochen wird, dann in meiner Wahrnehmung öfter in Bezug auf den kritischen Posthumanismus. Aber auch das möchte ich zur Diskussion stellen, falls Sie dann einen anderen Eindruck haben. Was ist jetzt kritischer Posthumanismus? Sehr gut erklärt wird das von Rosi Predotti, die da sicher auch eine der prominentesten Vertreterinnen ist, eine Philosophin, die inzwischen in den Niederlanden arbeitet. Und sie bringt alles sozusagen auf den Humanismus zurück und beschreibt den Humanismus als eben, wie man an diesem Zitat sieht, aber ich kürze das jetzt ein bisschen ab, eben ob auf diesem Vitruvian Man von Leonardo da Vinci, also diesen menschlichen Ideal basierend, sowohl körperlich, aber auch geistig, also dieses ein gesunder Geist in einem gesunden Körperprinzip. Und sie entwickelt das dann in diesem Buch weiter, quasi spannt so einen Bogen von diesen humanistischen Idealen, wo sie auch schon ganz klar sagt, da ist nicht nur quasi eine ganz spezifische Weise des Menschseins am Menschen festgehalten, sondern auch diese Perfektionierung des Menschen, also die individuelle, aber auch kollektive Perfektionierung ist schon in diesem Renaissance-Humanismus oder ja in diesem aufklärerischen Humanismus angelegt. Das heißt, da wird auch klar, dass der Transhumanismus natürlich ein ausgesprochener Humanismus ist und auch der technologische Posthumanismus ist ein ausgesprochener Humanismus in dem Sinn, dass eben diese Perfektionierung des Menschseins da wirklich so im Zentrum steht und sowieso der Mensch im Zentrum steht. Rosi Predotti sagt nun, kritische Posthumanismus ist keine Weiterführung des Humanismus, sondern ein Antihumanismus. Das heißt, man könnte das auf die Formel bringen, das Posthumane des Transhumanismus heißt nach dem Menschen, aber das Posthumane des kritischen Posthumanismus heißt nach dem Humanismus. Und Predotti macht da eben einen Bogen vom klassischen Humanismus der Neuzeit bis hin zu einem humanistischen Feminismus im 20. Jahrhundert, wo eben eingefordert wird, dass auch andere Körper in dieses vitruvianische Mannsideal hineinkommen und letztendlich, und das ist natürlich dann auch mit einem Augenzwinkern, also diese Zeichnung zumindest, in einen kritischen Posthumanismus des 21. Jahrhunderts, wo auch mehr als menschliche Personen und Landschaften berücksichtigt würden. Und Predotti argumentiert insofern für einen Post-Anthropocentric Post-Humanism, also einen kritischen Posthumanismus, der auch nicht mehr anthropozentrisch wäre, also nicht mehr den Menschen als Krone der Schöpfung versteht, nicht mehr in den Zentrum rückt. Und sie versteht den kritischen Posthumanismus insofern als eine quasi eine Absage in den Humanismus und als ein feministisches und antikoloniales Projekt. Und da lese ich ein kurzes Zitat aus The Post-Human. The crisis of humanism means that the structural others of the modern humanistic subject re-emerge with a vengeance in postmodernity. It is a historical fact that the great emancipatory movements of postmodernity are driven and fueled by the resurgent others. The women's rights movement, the anti-racism and decolonialization movements, the anti-nuclear and pro-environment movements are the voices of the structural others of modernity. Das heißt, der Posthumanismus in dieser kritischen, wie es heißt, und auch dieser Begriff ist ein bisschen strittig, aber der kritische Posthumanismus ist keine technologische Formel, sondern ist wirklich eine philosophische Hinterfragung und auch eine ganz praktische, aktivistische Hinterfragung sehr oft von diesem sehr eingeschränkten Menschenbild und auch Menschenrechtsverständnis des Humanismus. Was hat dann aber der kritische Posthumanismus mit Technologie zu tun? Das ist dann auch der nächste Bogen, den Predotti aus ihrem Buch spannt. Das ist auch eine Illustration, das eben so einen Androiden-Roboter irgendwie zeigen soll. Auch der kritische Posthumanismus verhält sich freilich zur Technologie. Neben solchen Büchern wie Jack Halberstam, der den Begriff Posthuman Bodies auf seine Verquerung der Geschlechter und Rollenzuschreibungen anwendet, oder Texten von Anne Catherine Hales, die eine feministische Computertechnik stark macht und die sich übrigens auch ganz entsetzt zeigt von der Idee, dass man den Geist einfach unverändert in andere Körper verfrachten könnte, und das ist nur als Randnotiz überhaupt einer der Hauptkritikpunkte feministischer Theorie auf Transhumanismus, also diese Idee der Körperlosigkeit, wird da gesagt, sagen die Feministinnen, das können auch nur Menschen einfallen, die nicht ständig mit ihrer eigenen Körperlichkeit in der Gesellschaft konfrontiert sind, also Menschen, die nicht aufgrund ihres Geschlechts, ihres Aussehens, ihrer Herkunft, ihrer körperlichen Fähigkeiten ständig in irgendeiner Weise abgesprochen wird, an der Gesellschaft teilzuhaben. Nur denen könne das einfallen. Randnotiz. Ich war gerade beim kritischen Posthumanismus und seiner Verschränkung mit Technologie. Neben diesen Positionen, die sehr, sage ich mal, philosophisch orientiert sind, gibt es auch Positionen, die sich ganz konkret an Technologien abarbeiten. Und dazu gehört, und das ist auch einer der Urtexte des kritischen Posthumanismus, natürlich das Cyborg-Manifest von Haraway, von Donna Haraway. Und das sind ein paar GIFs aus Ghost in the Shell 2, wo sie ja eine eigene Figur ist. Also das ist Donna Haraway als Roboter. Im Cyborg-Manifesto oder im Manifesto for Cyborgs aus 1985 reagiert Haraway auf, durchaus auch auf diese aufkommenden transhumanistischen Ideologien. Die Figur des Cyborg ist aber vorwiegend aus dem Militär und der Raumfahrt genommen und auch dieses Robustmachen des Körpers für entweder kriegerische Auseinandersetzung oder Kolonisierung des Weltraums. Da ist diese Figur her. Und die Cyborg als Figur wird für Haraway aber dann auch eine Möglichkeit, gewissermaßen gängige humanistische Dualismen wie Natur-Kultur, Frau-Mann, privatpolitisch, Mensch-Maschine zu unterlaufen. Also das ist eins der Hauptargumente eigentlich in dem Manifesto, dass der Cyborg niemals unschuldig ist, sondern immer diese Vermischtheit auch stark macht. Das heißt, das Cyborg-Manifesto ist eigentlich als ein ganzer immer so ein Plädoyer gegen so Reinheitsfantasien, Reinheit des Menschen, von der Natur, aber natürlich auch von der Maschine. Und das schließt ja auch so ganz berühmt mit dem Satz, I would rather be a cyborg than a goddess. Und ich lese, Verzeihung, ich lese das Ende des Cyborgs-Manifestos kurz vor. Cyborg imagery can suggest a way out of the maze of dualisms in which we have explained our bodies and our tools to ourselves. This is a dream not of a common language, but of a powerful, infidel heteroglossia. It is an imagination of a feminist speaking in tongues to strike fear into the circuits of the super savers of the new right. It means both building and destroying machines, identities, categories, relationships, spaces, stories. Although both are bound in a spiral dance, I would rather be a cyborg than a goddess. Das heißt, Haraway richtet sich hier ganz klar gegen die Reinheitsfantasien der, ich sage jetzt wieder Transhumanistinnen in unserem Kontext, aber überhaupt dieses technologischen Diskurses, dieser Idee, man ist der Maschine Herr und kann damit so quasi, das ist ein neutraler Behälter, ein neutrales Tool, und man kann damit tun, ohne dass einen das berührt, in irgendeiner Form verändert. Aber auch mit diesem I'd rather be a cyborg than a goddess schreibt sie auch ganz klar gegen Reinheitsfantasien eines Ökofeminismus ihrer Zeit, also gegen diese Idee der Frau als Naturwesen, Rückkehr zum Garten Eden und so weiter. Also das Cyborg-Manifesto ist wirklich in jedem Satz eigentlich so eine Absage an solche Reinheitsfantasien und an so klare Trennungen. Gegen diese klaren Trennungen schreibt Haraway auch heute noch, Staying with the Trouble, auf Deutsch unruhig bleiben, ist ihre letzte große Monographie. Und auch da gehört der Transhumanismus bzw. technologische Posthumanismus quasi dazu, wenn sie diese Absage an diese Reinheitsfantasien macht, der ja, also sowohl Transhumanismus als auch technologischer Posthumanismus, der nur auf den Menschen blickt und muss man da auch gleich dazu sagen, nur auf ganz bestimmte Menschen blickt oder für die da sein will. Und Haraway hat ja in den, also Staying with the Trouble ist ihre erste Monographie seit 10 Jahren. Davor hat sie 2016 When Species Meet veröffentlicht, das auf einem anderen Manifesto aufbaut, nämlich dem Companion Species Manifesto. Und wie es in diesem Titel schon anklingt, entwickelt Haraway in diesen Jahren die Cyborg-Figur weiter und so quasi platziert sie in so eine größere Familie der Companion Species. Und anders als der konventionelle Gebrauch des Begriffs Companion Animal, also Haustier, drückt dieser Begriff der gefährten Spezies so ein dieses ewige Miteinanderwerden aus, also eine Koevolution aus. Und Technologie spielt da auch herein, aber Haraway macht es sozusagen noch breiter auf. Sie nennt es dann in Staying with the Trouble auch Terrapolis. Das heißt, das ist so eine Welt, die eben solche Reinheitsfantasien nicht mehr zulässt, sondern dieses, auch in dieser Figur des Fadenspielens beschrieben, dieses Aufnehmen und Weiterreichen und Erzeugen und Verändern von Ideen, materiellen Bedingungen, Welten. Das ist eigentlich das Thema dieses Buches. Und in diesem Buch führt dann Haraway auch den Kompostismus ein. Und das hat sich eigentlich in den letzten Jahren, also ich arbeite ja an Kunstuniversitäten und bin da so ein bisschen so quasi in der bildenden Kunst auch hellhörig und hat sich in meinem Eindruck wirklich zu einer recht produktiven und inspirierenden Figur ergeben, dieser Kompost und der Kompostismus. Haraway, genauso natürlich wie Denkerinnen des kritischen Posthumanismus, wie Braidotti zum Beispiel, lehnen den Begriff des Posthumanismus und des Transhumanismus ab und diese Ideen der menschlichen Verbesserung und dieses Streben nach ewigem Leben und Verbesserung lehnen sie klar ab. Und Haraway macht das, indem sie auch sagt, ich rede auch nicht vom Posthumanismus. Das ist mir zu nah dran am Transhumanismus. Sie verwirft diesen Begriff komplett. Und sagt dann auch in ganz unterschiedliche Form, ich zitiere jetzt den kürzesten Satz hier, We are humus, not homo, not anthropos, we are compost, not posthuman. Also wir sind Kompost und nicht posthuman. Damit macht sie nochmal diese Terrapolis-Idee, also dieses Werden, aber auch wieder Vergehen mit unterschiedlichsten Entitäten, mehr als menschlichen Welten, Maschinenwelten, materiellen, aber auch semiotischen Welten. Das fasst sie eigentlich alles unter diesen Kompost, der dieses Vermischtsein und auch sich gegenseitig infizieren sozusagen ausdrücken soll. Genau, hier, ich habe noch ein paar Zitate, weil es kommt wirklich immer wieder, we are compost, not post-human, we inhabit the humusities, not the humanities. Philosophically and materially, I'm a compostist, not a post-humanist. Und die Staying with the Trouble, die Monographie, endet dann auch mit einer Kurzgeschichte, wenn man so will, einer science-fiktionalen Kurzgeschichte, nämlich den Camus-Stories, wo sich Haraway damit beschäftigt, wie eine Zukunft aussehen sollte, könnte und hier eine Compostist Society entwirft und diese Children of Compost oder die Kompostisten, quasi die leben dann in dieser Zukunft. Das sind immer kleinere Gemeinschaften, die durchaus auch sehr spekulative Biotechnologie einsetzen, indem sie nämlich konkret die Hauptfigur Camille wird immer mehr mit dem aussterbenden Monarchfalter in Symbiose gebracht und hat Generation nach Generation immer mehr Attribute dieses aussterbenden Monarchfalters. Die Children of Compost haben aber auch eine ganz klare gesellschaftliche Mission. Die leben quasi in einer bisschen so einer postapokalyptischen Situation und versuchen aber in ihren jeweils kleinen abgesteckten Gemeinschaften quasi, wenn man es mit jetzigen Begriffen ausdrücken will, mit einem kleineren Fußabdruck zu leben. Und Haraway entwirft hier eine Science-Fiction-Geschichte oder wie sie sagt, eine Feminist Fabulation, die, wie sie auch sagt, ganz viele Fehler macht sicherlich, aber einfach mal so eine Idee ist, sich vorzustellen, vielleicht auch sowas jetzt in unserem Kontext gesprochen, wie können solche körperlichen Veränderungen, die wir vielleicht mit sowas wie Transhumanismus und diesem Telos der menschlichen Verbesserung, wie können die in gewisser Weise auch anders funktionieren? Und natürlich schlägt sie jetzt nicht vor, dass wir das eins zu eins so umsetzen, aber es soll ja noch eine Perspektivenverschiebung auf diese transhumanistischen Diskurse sein. Der Kompostismus heißt also im Gegenpol zum Trans- und Posthumanismus, dass es ein Beharren gibt auf Veränderlichkeit, auf Veränderung und eben auch insofern aus Vergänglichkeit. Und das ist ein Sticker, den Beth Stephens und Annie Sprinkle für Haraway gemacht haben. Zwei Künstlerinnen und Denkerinnen, die neben Leuten wie Anna Zink, Adrienne Marie Brown, Alex Pauline Gums, Catriona Sandilands eben auch so zu so neueren, ökofeministischeren Denkerinnen gehören und die sicherlich von Haraway sehr stark inspiriert sind und von diesem Kompostismus-Gedanken inspiriert sind. Insofern möchte ich hier schließen mit der Notiz, dass so quasi in dieser, was kann uns diese Rundschau oder diese Zusammenstellung dieser drei Ismen, oder eigentlich sind es ja vier, Transhumanismus, Posthumanismus, technologisch und kritisch, auch sehr unterschiedlich, und dann eben der Kompostismus, die beantworten diese Frage nach, was ist quasi der Platz des Menschen und welche Rolle spielt Technologie darin, auf extrem unterschiedliche Weise. Und man kann das auch, muss man auch ehrlicherweise sagen, gar nicht so klar abstecken, wo diese Technologien transhumanistisch sind, technologisch Posthumanismus oder auch zum Beispiel sowas wie in den Camus-Stories dargestellte Veränderungen sind des Körperlichsten oder auch eine Verqueerung des Körpers. Das ist, muss man wirklich abtasten in jeweils einzelnen Case-Studies, würde ich mal sagen. Es ist aber auf jeden Fall, auch wenn sich das Vokabular etwas verschiebt und heute zum Beispiel auch mehr über Begriffe wie Anthropozän und mehr als menschlich verhandelt wird, jetzt im Rahmen des Kompostismus, denke ich, ist es, und ich hoffe, das war für Sie in irgendeiner Weise hilfreich oder vielleicht auch eine Erinnerung zumindest, dass diese Fäden, die man so aus dem Transhumanismus und aus dem Posthumanismus auch noch als Diskurse und vielleicht auch als Ideologien herausziehen kann, dass sie durchaus noch ihre Wirksamkeit haben und durchaus auch noch hier wirksam sind, entweder als Telos und als Identifikation oder aber auch als klare Abgrenzung oder als Feindbild, wenn man so will, und auch wirklich als so will man es nicht haben. Und insofern bedanke ich mich hier und freue mich sehr über Ihre Gedanken und Ihre Einschätzungen zu diesem Feld.